Ich möchte über das Thema reden, Such der Stadt Bestes. Und wir haben das Lied gesungen, selig sind die Friede stiften. Da möchte ich Gott mit einer Frage anfangen, wo sind wir Friedestifter? Ist der Ort, wo Gott uns hineingesetzt hat, ein Ort, wo wir Friede, Gottes Friede hineinbringen? Und tatsächlich, das Christentum hat das Welt unterschiedlich geprägt. Wenn ich jetzt sage Christentum, möchte ich primär die gläubige Christen nennen. Das Christentum hat Werte in die Welt hineingebracht, Gottes Wahrheit in die Welt hineingebracht. Er hat eine Heilsbotschaft verkündet. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Also das heißt, sie vermitteln Hoffnung. Es geht nicht nur um das Geistliche, sondern weil Christen so eine wunderbare Zukunft haben, hat Gott ihnen einen Auftrag gegeben, das heute und jetzt zur Ehre Gottes zu leben. Und das Christentum hat somit eine Welt geprägt. Wenn wir in die Geschichte ein bisschen zurückschauen, sehen wir eine Prägung. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich jetzt, ich wollte eigentlich sagen, über den wir stolz sein können. In gewisser Hinsicht ja, aber nicht, weil es von uns aus ist, Christus in uns. Wo das Christentum Christus im Zentrum gesetzt hat und das Leben war geprägt, ein Leben zur Ehre Gottes, wurde eine Welt verändert. Und bevor wir in diese Gedanken hineinkommen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir gemeinsam als Gemeinde, als Leib Christi vor dir kommen dürfen. Teuer erkauft, dein Eigentum. Und Herr, wir wollen gemeinsam dieser Gedanke durchnehmen, such der Stadt Bestes. Und so öffne du unsere Augen, unsere Herzen, dass wir wirklich verstehen, welche Berufung du uns gegeben hast in diese Welt. Dein Ruf zu verstehen. Ja, Herr, öffne du unsere Augen. Amen. Wie schon gesagt, das Christentum prägt eine Welt. Und wenn ihr, egal wohin reist, West, Ost, Nord, Süd, ihr werdet christliche Prägung finden. In buddhistische, hinduistische Länder, Indien, China, islamische Länder, sogenannte christlich geprägte Länder, Südamerika, Nordamerika, ich werde es eins überall finden, Spitäler, Universitäten, Schule, Pflegeberufe, Waisenhäuser, Gefängnisreformen, Hilfswerke, Katastrophenhilfe, Kampf gegen Sklaverei, Waisenhäuser und vieles mehr. Alles mit christlicher Hintergrund. Ja, wir müssen nur in die Schweiz hineinschauen. Alle Spitäler der Schweiz haben ihren Ursprung irgendwo in ein christlicher Gedankengut. Die führenden Unis im Westen haben alle christliche Gedankengut. Ich erwähne nur zwei, Oxford und Yale. Yale in den USA, Oxford in England. Wenn man mal ihre Geschichte studiert, das waren tief gläubige Menschen, die diese Häuser gegründet haben. Weil Wissen kommt von Gott und Wissen muss vermittelt werden. Dass sie heute zu Städte geworden sind, die weit, weit entfernt sind von Gott, dient uns wiederum auch als Warnung. Das Christentum prägte. Und die fragen uns, wie prägen wir heute? Wir haben den Text gelesen, Jeremia 29, Verse 4 bis 7. Wir werden aber 4 bis 14 durchnehmen, einzelne Gedanken daraus. Und wir sehen, wie dieser eine Satz steht, Vers 7, und sucht den Frieden der Stadt. Luther übersetzt, sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Also wir haben einen Auftrag, erstmal der Stadt Bestes, die Stadt Frieden zu suchen und dann wiederum für diese Stadt zu beten. Also wir sind die, die Gott auserwählt hat, diese Stadt, in der wir uns befinden, unsere Nation, unser Land, unser Kontinent bewusst vor Gott zu bringen. Ja, es geht nicht nur um unser Land, es geht so um diese kleine Nachbarschaft, wo du wohnst. Den Dorf, der Stadt und so weiter. Ort des Segens zu sein. Als Einzelne und als Gemeinschaft. Und wir sehen im Wort Gottes immer wieder Männer und Frauen, die solcher Segen wurden in einen Ort, wo so gottfeindlich war. Ein Beispiel, ich kann mich gut erinnern an eine Predigt, wo Norbert schon vor Jahrzehnten gehalten hat. Da ging es um eine kleine Mädchen mit einer großen Botschaft. Das waren die Dienerinnen Amans. Sie war gefangen, Sklavin, als junge Mädchen weggenommen aus dem Elternhaus. Aber eins hat sie nicht verlassen. Ihre Glaube an den Gott Abraham, Isaac und Jakob. Und so wurde sie zu Segen wie einer der mächtigsten Männer in Syrien damals. An Josef in Ägypten. Verkauft, versklavt. Und egal wo er war, wurde er zu Segen. Ein Daniel genauso. Ein Ezra, ein Nehemia. Die drei Freunde Daniels, eine Mordechai. Esther, sie wurden alle ein Segen. Vor allem, wenn wir Josef, Daniel, Esra, Nehemia durchnehmen. Weil sie Gott vertraute. Weil sie nicht die Umstände allein sahen, sondern sie sahen einen mächtigen Gott, der am Führen ist. Der alles unter Kontrolle hat. Alles ohne Ausnahme. Wir wollen diese Verse unter anderem auf uns anwenden. Aber wir dürfen den Kontext nicht vergessen. Es geht ja um einen Brief, welcher Jeremia an die Weggeführten in Babylon schreibt. Jeremia wird auch genannt der weinende Prophet. Er hat es nicht einfach gehabt. Er war ein Prophet, der vorausprophezeit hat, was kommt. Er warnt das Volk, tut dies und jenes. Das Volk glaubte nicht, die Priester glaubten nicht, die Führer glaubten nicht. Sie taten immer das umgekehrt, was Jeremia ihnen durchs Wort Gottes weitergab. Und weil sie es nicht taten, kam das Gericht auch über sie. Auf immer schlimmere Art und Weise. So wird der weinende Prophet genannt. Das Volk, zu denen er schreit, befindet sich im Exil. Fern vom Tempel. Mittlerweile haben sie erfahren, der Tempel wurde zerstört. Vom Land, von der gewohnten Ort der Gottesverehrung. Viele falsche Propheten versprachen eine schnelle Rückkehr. Das lesen wir Vers 8 und 9. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels. Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagen. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Interessanter Satz, nicht? Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Also das Volk, der in Gefangenschaft war in Babylon, weggeführt aus Judäa. Sie wurde auch verführt in der Fremde von falschen Propheten aus der eigenen Reihe. Und da ruft einen Jeremia wieder. Er rüttelt sie auf, bleibt und lebt. Versteht, warum dies und jenes über euch gekommen ist. Aber versteht auch, Gott gibt euch Verheißungen. Gott möchte, in diesem Kontext, dass sein Volk auch in der Fremde Frucht bringt. In ein feindseliges Gebiet Frucht bringt. Und interessant, wenn man das jüdische Geschichte ein wenig studiert, tatsächlich waren die Juden, da wo sie waren, in der Fremde ein Segen. Nicht immer, weil sie gottesfürchtig waren, aber tatsächlich hielten sie sich an jüdische christliche Gedanken gut, was aber keine Garantie ist für einen Segen für andere. Aber es erzählte mir ein Marokkaner, und er sagte mir, weißt du, damals, wo die Juden Marokko verlassen haben, das war dann in den 50er Jahren, sie mussten Marokko verlassen, auf einmal hat ein Segen uns verlassen. Das erzählte eine Nichtgläubige. Ja. Also Gott ruft sie, seid ein Segen. Jetzt müssen wir eins noch sehen. Welcher Segen hat Gott durch die vorbereitet, die Christus als Herr, Heiland und Erlöser erkannt haben? Wir müssen verstehen, Jeremia macht ihnen groß, unser Glaube ist nicht auf bessere Umstände angewiesen, sondern auf Gehorsam mitten in der Welt. Manchmal einfach Umstände zu akzeptieren. Manchmal handeln, weil die Umstände uns zu etwas führen, teilweise ja sogar zur Flucht, auch teilweise tatsächlich. Wir werden es noch sehen. Und wir müssen verstehen, die Gemeinde heute wird im Wort Gottes wie beschrieben? Als Fremdlinge. Lass uns öffnen, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Da lesen wir die Vers 11 bis 12, 1. Petrus 2. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Nochmal, ihr seid Gäste und Fremdlinge, mitten in eine gottlose Welt. Aber da, wo ihr seid, durch eure Handel, seid ihr ein Zeugnis. Es soll sichtbar sein, Christus lebt in mir. Christus lebt in uns. Das ist erstmal sichtbar unter uns, wer Liebe unter uns wohnt. Die Liebe Christi. Aber nochmal, Gäste und Fremdlinge, aber gesandt von Gott. Wir sind gesandt, und das lesen wir in diesem wunderbaren Gebet Jesus in Johannes Kapitel 17. In Johannes 17, da sagt Jesus, oder er betet Jesus für die Seine. Er betet für dich und für mich. Er betet für die Gemeinde und primär für seine Jünger. Und wir lesen Vers 18. Ich lese noch Vers 17 dazu. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Gott sendet uns in die Welt. Es waren die Aposteln damals. Es war die erste Gemeinde damals. Diese einzige rettende, frohe Botschaft zu verkündigen. Wenn ich sage, verkündige, müssen wir noch was anderes sehen. Zu leben an dem Ort, wo Gott uns hineingesetzt hat. Gehen wir zurück zu unserem Text. Ich habe drei Punkte diesbezüglich. Wir haben die Verse 4 bis 7 gelesen. Baut Häuser, pflanzt Gärten, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Suchet der Stadt Bestes. Gottes Auftrag in der Fremde. An Israel und dann wiederum, was wollen wir davon lernen? In diesem Auftrag geht es um Realismus statt Illusion. Jeremia durchbricht die Illusion schneller Befreiung oder Erlösung und vermittelt eine wichtige Wahrheit. Gott sagt, ich habe euch dorthin gesandt. Ich habe euch dorthin gesandt. Und diese Wahrheit soll ihnen klar machen, es war kein Unfall, sondern göttliche Führung, göttliche Wille. Und diese Wahrheit zu verstehen, dies, was geschieht, geschieht, weil Gott es erlaubt. Weil Gott damit ein Ziel hat für Israel, aber dann wiederum, genau das stimmt auch für unser Leben. Gott bestimmt auch unseren Platz in einer gottfernen Gesellschaft. Der Ort, wo du jetzt gerade bist, ist der Ort, wo Gott dich will. Natürlich kann der Herr dich auch weiterführen, neue Wege öffnen. Teilweise geschieht dies auch, wir werden es noch sehen, durch Verfolgung und so weiter. Aber diese eine Wahrheit, der wir uns einfach immer und immer wieder einschärfen müssen. Und diese Wahrheit wird uns bewahren vor jeglicher Klagen. Und diese Wahrheit steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das können wir natürlich nicht in Bezug auf das Volk, wo in die Gefangenschaft geführt war, primär sagen. Sie wurde geführt, weil sie bestraft wurde. Aber da wurde auch viele Gläubige weggeführt. Siehe ein Daniel, siehe ein Hesekiel und später andere Männer, Esra und Nehemia, die da in Babylon waren. Also Gläubige waren auch dabei. Und zu denen ruft Gott genau dies. Seid ein Segen. Aber schlussendlich geht es ja Gott noch um was anderes. Das Volk soll erkennen und sich bekehren, Buße tun. Zurück zu uns. Gott führt dich nicht immer heraus aus einer Situation. Manchmal sendet er dich mitten hinein, mit einem Auftrag. Mitten hinein. Und es geht darum, aktiv zu leben, nicht passiv. Aktiv zu leben, nicht passiv klagen. Baut, pflanzt, vermehrt euch. Da geht es um aktive Lebensgestaltung im Glauben. Das war der Ruf von Israel. Vertraut Gott, vermehrt euch, seid aktiv, lebt eure Glaube. Ja, Gottes Volk, und das sind wir heute auf Erde, als Wiedergeborene, soll Lebensräume der Hoffnung schaffen, auch in einer gottlosen, heidnischen Umgebung. Wer auf Gottes Zukunft wartet, darf Gottes Gegenwart nicht verschlafen. Und da ruft, so übersetzt Luther, Vers 7, such der Stadt Bestes. Ein erstaunlicher Auftrag. Jeremia ruft zu Fürbitte und zu Wohlwollen gegenüber Babel auf. Der Stadt, die Juda und Jerusalem zerstört hat, für die solltet ihr beten, eure Feinde. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir sehen auch später, wie Paulus und Timotheus ihm sagt, betet für die Regierende. Dieses Gebet für die Regierende ist wichtig. Aber Paulus sagt das in Bezug auf einen Regime, der später eine große Christenverfolgung durchführte. Viele wurden umgebracht, auf die grausamste Art und Weise. Christen wurden als lebendige Fackel in der Arena verbrannt. Grausam, was da geschah. Und Paulus ruft, betet für die Regierende. Und nochmal zurück zu unserem Text, sucht der Stadt Bestes. Nochmal ein erstaunlicher Auftrag. Jeremia ruft zur Fürbitte, zum Wohlwollen gegenüber Babel auf. Der Christ, das müssen wir gut zuhören, sucht nicht das eigene Wohl, sondern das Heil der Umgebung. Das ist eine Herausforderung. Da sind wir doch ganz ehrlich. Zuerst suchen wir unsere eigene Wohl. Das steckt in unserem Fleisch, im alten Mensch. Aber der Christ ist der, das Heil der Umgebung sucht. Und wenn wir diese Stadt Babylon nehmen, die Stadt, die steht sinnlich für unsere heutige Gesellschaft, in der wir leben. Arbeiten, abstimmen, Geschwister, ja? Erziehen, dienen. Und so wollen wir weder Rückzug noch verschmelzen, Anpassung, sondern segnen. Segnen wollen wir. Aktiv segnen. Ja, manchmal kommt der Moment der Flucht tatsächlich. Wir werden nachher noch zwei Beispiele sehen, wo Christen fliehen mussten wegen Verfolgung. Aber interessant zu sehen, Korinth und Epheser. Viele Christen fliehen heute aus ihrer Gesellschaft mit der Gedanke, der Gesellschaft ist so gottlos. Ja, das war es schon immer. Macht man mehr christlich geprägt, Reformationszeit, Erweckungszeit, da war eine sehr starke christliche Prägung der Gesellschaft. Und auf einmal ist dieser weg von Gott. Und unsere Gesellschaft wird immer gottloser in ihrem Verständnis, in den Werten, was sie haben. Da wird vieles hineingebracht, wo weit entfernt sind von christlichen, biblischen Wahrheiten. Da kommen neue Religionen hinein. Und in all dem dürfen wir eins nicht in Panik geraten, sondern, wow, Gott, du hast uns hineingesetzt. Wir haben einen Auftrag. Ja, natürlich kann ich auch fliehen auf irgendein verlassener Ort. Ja, wer willst du da, für wen willst du da ein Zeugnis sein? Für die Schafe und Kühe? Für irgendeinen verlassenen Ort ohne Menschen? Gott hat uns berufen, geht hin in alle Welt zu den Menschen. Und wenn wir die Briefe von Paulus sehen zu den Korinther, Epheser, zu den Korinther und Epheser, er ermutigt sie, ein Zeugnis zu sein, ein Licht zu sein in zwei Städten, die Gottlose gar nicht sein konnten. Wenn man mal Epheser studiert, man erschreckt, wie die Menschen da gelebt haben. Und über die Korinther hat man einen Spruch gehabt, so verdorben wie ein Korinther in der Antike. Und mittendrin entsteht eine Gemeinde. Gott sagt, ein großes Volk habe ich. Und nirgendwo lesen wir, dass Paulus sagt, flieht. Vielleicht in der Wüste, da hat es eine schöne Oase. Oder irgend auf einem Alp oben, ja. Im Winter wird es dann unangenehm. Gut. Ja, manchmal gibt es Momente, und das möchte ich betonen, auch der Flucht. Aber Babel zu segnen heißt, mitten in einer gottfernen Welt, als Mensch Gottes Frieden, Wahrheit, Liebe, Glaube hineinzutragen, ohne sich aber der Welt anzupassen. Und das soll vielleicht auch eine Warnung an uns sein. Wir wollen uns nicht der Welt anpassen. Viele Christen leben in dieser Illusion. Ich bin Christ und ich kann alles andere auch noch leben. Geschwister, wenn wir dies denken, da haben wir, das werden wir nächste Woche durchnehmen, etwas sehr Wichtiges vergessen, was am Kreuz von Golgatha für uns geschah. Warum Jesus für uns starb. Für dies, was uns getrennt hat von Gott. Wenn ich in der Welt lebe und meine, ich kann trotzdem Christ sein, oder besser gesagt, wenn ich weltlich lebe, wenn ich mich der Welt anpasse und den Ort des Segens verlasse, mach dir keine Illusion. Es wird nicht funktionieren. Das ist auch eine Warnung. Es gibt ein anderer Vers, flieht aus Babel. Das werden wir anders mal durchnehmen. Was heißt dieser Flieher von Babel? Aber für uns heißt, nochmal, ohne sich der Welt anzupassen. Gottes Volk ist nicht berufen, Babel zu lieben, aber Babel zu segnen. Also, ich bin ein Segen. Und du kannst nur Segen sein, wenn Christus im Zentrum deines Lebens ist. Und der Text sagt, das Volk Israel betet für sie zum Herrn. Also, wo beginnt der Segen? Jetzt würde einer sagen, Leben. Nein, es beginnt im Gebet. Auch in unserem Leben, Geschwister. Alles beginnt im Gebet. Betet für sie zum Herrn. Und ich wage es mal so zu sagen, also lass uns erst den Vers lesen, ich habe es vorher erwähnt, 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2, Und darum müssen wir sehen, welche Sprache Paulus benutzt. Und das gleiche Prinzip sehen wir auch in Bezug aufs Volk Israel, betet für die Herrschende, sehen wir da. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ja, es ist unser Auftrag, die Regierende unseres Land, Volk, bewusst vor Gott zu bringen. Und oft tatsächlich, wenn man für die Regierende betet, ist das Gebet eher schwach. Ist nicht voller Eifer. Ja, auch wir Christen müssen aufpassen. Ich bin auch so einer. Ich sehe oft das Negative, was im Staat läuft. Und vieles ist ja negativ. Aber Geschwister, sie sind ja ohne Gott. Aber wir sind die in der Gesellschaft, wo es anders machen können. Also, lass uns da anfangen, wo auch Paulus, wo Gott uns befiehlt, was betet für sie zum Herrn. Wenn wir für jemanden beten, dann erkennen wir auch noch eins. Auch wir waren einmal verloren, ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, ohne Heil. All dies waren wir auch einmal. Und da dürfen wir nicht diese Hochmut haben, wir sind etwas Besseres. Oh ja, wir haben eine Hoffnung, welche der Welt nicht hat. Wir sind gerechtfertigt, geheiligt. Wir haben eine Sicherheit, wo kein Kraft dieser Welt uns wegnehmen kann. Die Friede Gottes. Aber genau da vermittelt es. Ja, und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, sehen wir tatsächlich, wie das Christentum und Christen ein Segen waren. Das beginnt schon in der ersten Gemeinde. Die Gemeinde Jerusalem wird verfolgt. Und anstatt zusammen zu bleiben, mussten sie gehen. Sie gingen zurück in die Städte, von wo sie kamen, im Römischen Reich. Und da, wo sie waren, haben sie was gebracht? Das einzige rettende Botschaft, das Evangelium. Und man weiß, dass überall, wo das Christentum im Römischen Reich hineinkam, kam auch ein Segen hinein, neue Werte. Und wir sehen, wie da in Ephesus regelrecht Panik war, weil da haben sie so viel bekehrt, dass keiner mehr Götze gekauft hat als Souvenir. Ja, also wir sehen, was für Prägung auf einmal da war. Wir sehen in Ephesus, wie die gesamte Hexenbücher verbrannt werden. Und das hat einen Wert gehabt. Der eine von uns wird vielleicht sagen, ja, hättet ihr doch das noch in Tutti oder Ricardo verkauft. Ja. Könntet ihr noch ein bisschen Geld machen? Nein, es war so gottlos. Weg damit. Weg damit. Sie waren ein Zeugnis. Aber das auch aktiv. Weil da, wo Christen hineinkamen, kam ein Segen hinein. Natürlich Christus selbst. Aber sie waren aktiv in der Gesellschaft. Da wurde für den Armen gesorgt. Da wurde für die Randgruppen gesorgt. Das betonen ja auch Johannes und Petrus in Bezug auf Paulus und Barnabas. Das lesen wir im Galaterbrief. Sie betonen, wie wichtig dieser Dienst ist. Innerhalb der Gemeinde und gegenüber der Gesellschaft. Ich möchte einzelne Beispiele, wo wir vielleicht auch kennen, vielleicht die eine von uns wurde auch davon geprägt, von Christen, die verfolgt wurden, in einen neuen Ort kamen und ein Segen brachte, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Eine bekannte Gruppe, und ich rede jetzt ab der reformatorischen Zeit, ein bisschen vor, nachher, das waren die sogenannten Hugenotten. Die wurde aus Frankreich weggetrieben. Sie waren Protestanten mitten in einem katholischen Land. Ich lese es kurz vor. Die Hugenotten waren französische Protestanten. Im 16. und 17. Jahrhundert stark von der Reformation, besonders von Calvin, geprägt. Sie legten große Wert auf, hört gut zu, Bibellesen, Predigt, Bildung, persönliche Frömmigkeit oder persönlicher Glaube, Arbeitsdisziplin und ein geordnetes Gemeindeleben. Und da, wo die Hugenotten in Frankreich waren, wurden sie zu Ort des Segens. Aber dann kam, in Österreich war es dann die Rückeroberung. In Frankreich 1685 hob Ludwig der 14. ein Edikt ab, wo die Hugenotten Glaubensfreiheit garantierte. Und damit verloren die französischen Protestanten ihre religiösen und bürgerlichen Freiheiten. Also es gibt die Bartholomäonacht, sie wurden verfolgt, umgebracht. Und dann blieb nur noch eins, fliehen. Ja, manchmal kommt der Moment der Flucht auch. Und die genaue Zahl der Flüchtlinge ist nicht bekannt. Wir müssen aber es immer noch in der Gesellschaft damals sehen. Die einen sagen, bis 400.000 sind ausgewandert. Die anderen würden eher über 200.000 reden. Und wo fliehten sie hin? In die Schweiz, Preußen, Niederlande, England, schlussendlich Nordamerika und Südamerika. Und wir müssen verstehen, sie kamen oft nicht als reiche Auswanderer, die gibt es ja auch, sondern als Flüchtlinge. Sie hatten Besitz, Häuser, Werkstätte, Heimat, Kirchen zurückgelassen. Alles zurückgelassen. Als arm kamen sie, aber sie brachten etwas mit sich. Glaube. Und mit diesem Glaube war noch vieles anderes verbunden, weil Fleiß war ein Teil davon, eine Frucht davon. Handwerkliches Können. Kaufmännische Erfahrung, Bildung, Druckereiwesen, Textilproduktion, Uhrenmacherkunst. Ja, der Uhrenmacherkunstgeschwister, die kam ursprünglich aus Frankreich in die Schweiz. Aber die ganze französische Schweiz, heute die größte Uhrmacher in der Schweiz, sind in der französischen Schweiz, ihren Ursprung haben sie in einer sehr frommen christlichen Gruppe, die sogenannte Hugenotten. Seiden- und Tuchgewerbe und vor allem reformierte Frömmigkeit. Sie brachten starke Familie, starke Glaube und Gemeindestrukturen. Und so waren sie ein großes Gewinn, auch ihr geistlicher Einfluss. Die Hugenotten waren nicht nur wirtschaftlich ein Segen, die wir bis heute noch spüren, sie stärkten auch das geistliche Leben durch reformierte Predigt, also biblische Wahrheit, zurück zum Wort. Sehr stark waren die Psalmgesänge, Gemeindeliturgie, Bibelunterricht und standhaftes Zeugnis unter Verfolgung. Wir können auch viel mehr über die Hugenotten reden. Ich möchte aber eins betonen oder fragen, was ist geblieben? Ich kann so ein Hugenottenkreuz anziehen. Und da frage ich mich trotzdem, was ist geblieben? Wir tragen heute noch die Frucht davon. Aber wir müssen verstehen, jede Generation muss neu es verstehen und für sich persönlich anzunehmen, ich will genauso sein. Ein Segen. Ich kann ein wirtschaftliches Segen ohne Gott sein. Und das ist eine große Tragödie schlussendlich. Wenn Gott in dieses Segen keinen Platz mehr hat. Noch eine andere Bewegung ganz kurz. In dieser Zeit, vielleicht für die viele von uns bekannt, die sogenannte Herrenhuter Brüdergemeinde. Als Flüchtlinge wurde eine weltweite Missionsbewegung. Die Herrenhuter Brüdergemeinde entstand aus der alten böhmischen Brüdertradition, die nach der Reformation und Gegenreformation stark verfolgt wurde. Sehr stark geprägt von Jan Hus und anderen. 1722 fanden Glaubensflüchtlinge aus Mähren und Böhmen Zuflucht auf dem Gut von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf in Oberlausitz. Dort entstand die sogenannte Herrenhut-Siedlung. Und so, was geschah da? 1727 kam es in der Herrenhut zu einer geistlichen Erneuerung. Aus einer zunächst konfliktreichen Flüchtlingssiedlung wurde eine Gemeinschaft mit starkem Gebetsleben, Versöhnung und missionarische Ausrichtung. Sie haben auch so diese Gebetswache gehabt, ständig zu beten, abwechselndweise. Und so begann unter dieser Bewegung der weltweite Mission. 1732 begann der Herrenhut mit weltweiter Mission. Sie gingen in die Karibik, nach Grönland, Nordamerika, Afrika, Suriname, Südafrika und andere Regionen. Es wird beschrieben zudem, dass Zinzendorf diese Bewegung auch in der neuen Welt etablierte und dass es in Nordamerika bedeutende Brüdersiedlungen gab, etwa in dieser Ort Bethlehem, später Nazareth, Lititz und Salem. Also sie hatten eine Prägung. Und was brachten sie? Sie waren zahlmäßig klein, aber geistig sehr beweglich. Sie hatten ein starkes Gebet und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, einfache Frömmigkeit. Sie hatten aber internationale Perspektive, geht hin in alle Welt. Sie hatten eine sehr hohe Opferbereitschaft und wo ich das gelesen habe, musste ich mich selbst auch fragen, ist es in deinem Leben auch so, diese Opferbereitschaft? Weil leider kommt oft dieser eine Gedanke in uns hinein, was habe ich davon, stimmt's? Das ist unser Naturelle, das Alte. Ja, wir haben eine neue Natur, Christus. Aber das alte Natur, was habe ich davon? Diese Opferbereitschaft, was auch sehr stark war, geordnete Gemeindeleben und dann, was eine Gesellschaft prägte, Bildung und Handwerk, Bereitschaft unter schwierigen Bedingungen zu leben. Und ihre Mission richtete sich oft an Menschen, die von anderen kaum erreicht wurden. Sklaven in der Karibik, Inuit in Grönland, in indigene Gruppen in Nordamerika und Menschen in abgelegenen Regionen. Und so wurden sie zu Segen und sie gründeten nicht nur Gemeinden. Da wo Gemeinden gegründet wurden, wurden auch Schulen, Sprachstudien, Bibelübersetzungen, medizinische Hilfe, soziale Fürsorge, handwerkliche Ausbildung, internationale Netzwerk, alles zur Ehre Gottes. Und wir können da noch viele andere Gruppen durchnehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Täufgesinde, die Mennoniten. In diese Regionen, wo sie hineinkamen, wurde Steppe zu fruchtbarem Land. Vieles wurde geprägt durch Glaube. Aber da kommt auch eine Warnung vor falschen Erwartungen. Vers 8 und 9, da lesen wir, denn so spricht der Herr, der Herrscher und der Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind. Also solche, das haben wir ja gelesen, die falsche Prophezeiung hineinbringen. Falsche Prophetie heißt billige Hoffnung. Und Jeremia macht ihnen klar, Volk Israel, in der Gefangenschaft, es geht 70 Jahre, ich habe Zeit. Warnung vor einem Glaube, der nur schnelle Lösungen sucht, ist die Warnung an uns. Wir müssen verstehen, Geduld im Glauben ist eine Tugend. Gott arbeitet langfristig. Und so sollten auch wir langfristig arbeiten. Auch die Gemeinde heute sehnt sich nach Erweckung, stimmt's? Veränderung teilweise. Und wir sehen uns als Geschwister, bei uns sehr stark, der Herr kommt bald, danke, ja. Der Herr kommt bald. Und das stimmt auch. Das hat Paulus schon geglaubt und Geschwister, ich weiß nicht, wann der Herr kommt, aber wir müssen da nicht in diese falsche Illusion kommen. Der Herr kommt bald, also, ja. Es geht sowieso alles der Bach hinunter. Wenn Christen früher so gedacht hätten, in Zustände, wo x-fach schlimmer waren, dann hätten wir diese gesamte Segen nicht, was wir heute haben. Christen leben aktiv. Und der Herr kann heute kommen und morgen, aber es kann auch noch 50 Jahre dauern. Und ich weiß, die meisten von uns würden sagen, nein, nein, so lange geht es nicht mehr. Aber Geschwister, auch der Missionswerkgründer wie Malgo glaubte es ja auch, der Herr kommt bald. Er hat so eine tiefe Sehnsucht gehabt auf den Kommen des Herrn. Und ich hoffe, dass wir alle diese Sehnsucht haben. Aber in dieser Sehnsucht müssen wir dennoch sagen, wir wissen es nicht wann. und wir müssen langfristig denken. Mit Geduld. Einfach in dieser Zwischenzeit treu und aktiv zu leben. Glaube, der Geduld lernt, ist reifer Glaube. Ja, diese 70 Jahre Israels in der Gefangenschaft sind auch ein Bild für uns, eine Lektion für uns, diese Zwischenzeit. Und da sind wir heute. Diese Zwischenzeit, Gemeindezeitalter, vom Himmelfahrt bis zum Kommen des Herrn, ist für uns eine Zwischenzeit, wo wir aber ein Segen sein sollten. Reifer Glaube bleibt treu, auch wenn Gottes Uhr langsamer geht als unsere Wünsche. Aber wir bleiben treu, aktiv und ein Segen, wo Gott uns hineingesetzt hat. Warum? Weil alles ein Ziel hat, die Ehre Gottes. Wie alles ein Ziel hat, da ein Segen zu sein, damit auch andere diese Segen erfahren und schlussendlich durch diese Segen Jesus erfahren. Für Israel war es damals, seid da ein Segen, werdet zu Segen, betet für ein Segen, damit auch die Babylonier erkennen, es gibt ein wahrer Gott. Und siehe da, Nebukadnezar erkannte es. Auch die persischen Könige erkannten es. Es gibt ein wahrer Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakob, der Gott Israels. So sollten wir ein Ort des Segens sein, selber ein Segen sein und zukunftsorientiert sein. Und so kommen wir zum letzten Abschnitt. Ich lese es vor, ab Vers 10. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eure annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanke des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Dies geschah teils 70 nach Christus für Israel. Und schlussendlich ist es auch eine Verheißung auf das schlussendlich Sammeln der Juden zurück in ihrem Land. Auch eine wichtige Bedingung in Bezug auf das zweite Kommen des Herrn. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, Gott stellt eine Bedingung für das Ganze. Ihr Herz muss verändert werden. Sie müssen sich umkehren. Und das gilt für die Juden weltweit, das gilt für das Volk, das in Israel lebt. Sie brauchen Jesus. Wir freuen uns, dass sie zurückkehren. Aber wir sollten uns umso mehr freuen, wenn eine Jude den Weg zu Jesus findet. Weil dies ist, was sie brauchen. Zurück zu uns. Das Volk damals muss verstehen, Hoffnung trotz Gericht. Ja, Gott hat einen Zustand, etwas erlaubt, wo er schlussendlich aber Hoffnung vermittelt. Das Gericht, wo über Israel kam, ist eine Wegbereitung zur Heilung und Wiederherstellung. Gottes Gericht ist nicht das Ende seiner Liebe, sondern der Weg zurück zu seinem Herzen. Und auch dies erleben wir ja teilweise. Aber noch diese eine Bedingung, Umkehr und Suche. Sucht mich. Gott ist nicht verloren, auch wenn der Tempel zerstört ist. Er ist da, wo Menschen ihn suchen. Suchet und ihr werdet finden. Wer Gott von ganzem Herzen sucht, findet ihn auch in der Fremde. Und so verheißt Gott, Vers 14 haben wir gelesen, der Rückkehr des Volkes. Und diese Rückkehr ist auch indirekt eine Botschaft an uns. Auch Gott wird uns sammeln. So wie er Israel zurücksammeln wird in das Land Israel, so sehen wir auch, wenn die Welt zerbricht, Gott wird sein Volk heimführen. Und Gott wird auch uns zu sich führen. Darum ist diese Hoffnung so wichtig. Der Herr kommt wieder. Darum ist diese Wahrheit so wichtig, wir werden einmal ewig bei ihm sein. Und diese Zeit, wo wir auf Erde leben, 60, 70, 80, 90 Jahre, die eine wird sogar 100 Jahre alt, was ist dies in Bezug auf eine Ewigkeit? Aber diese Zeit, wo Gott uns gab auf Erde, hat er uns eine Perspektive gegeben, einen Auftrag gegeben. Ja, wir sind Gottes Werkzeug auf Erde. In Bezug auf Israel, aber jetzt in Bezug auf da, wo Gott uns hineingesetzt hat. Lass uns unsere Zeit nicht verschwenden. Wir müssen verstehen, für Israel war es, Babel hat nicht das letzte Wort. Gott führt sein Volk heim. Kein Zustand hat das letzte Wort, sondern Gott führt uns schlussendlich heim. Er wird uns zu sich holen. Und dieser Ruf an uns, suchet der Stadt Bestes, ist ein Ruf auch an uns. Suchet der Stadt Bestes. Ja, Babel in der Endzeit ist mehr als eine antike Stadt. Wenn wir Offenbarung 17 und 18 sehen, es ist Sinnbild für eine zukünftige Weltordnung. Und Gottes Volk, ich rede jetzt über Gemeinden, lebt inmitten dieses Systems, aber mit einem anderen Ziel. Wie die Juden in Babel sollen wir Zeugen sein, fürbittend leben, fruchtbar sein und auf Gottes Wiederherstellung warten. Die 70 Jahre deuten einfach auf eine begrenzte Zeit der Prüfung, bevor die endgültige Heimkehr erfolgt. Für uns die Wiederkunft Christi. Und Geschwister, wir sind auf der Durchreise. Wir sind nur Pilger mit einem wunderbaren Ziel. Wir werden ihm sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, so steht es. Aber dieser Ruf heute. Und ich möchte diese Frage stellen, wo hat Gott dich, uns hingesandt? Und suchst du dort das Beste für die Menschen um dich? Bist du da, wo Gott dich hineingesetzt hat? Ein Segen, und das beginnt in der Familie, Nachbarschaft, Dorf, Stadt, Arbeitsplatz. Und auf Ruf an uns, wie suchen wir auch als Gemeinde der Stadt Bestes? Eine wichtige Frage. Oder welche falsche Erwartung hindern dich, Gottes Plan in der Gegenwart anzunehmen? Diese Ja zu Gottes Ruf. Und dann wiederum, dieser eine Punkt, wo er so betont, Jeremia, Gebet. Wie kann das Gebet für dein Umfeld und Teil deines geistlichen Lebens verändern? Beten wir für unser Umfeld? Wenn wir es noch nicht gemacht haben oder nur zwischendurch. Ja, zwischendurch machen wir es ja tatsächlich. Aber lass uns dies regelmäßig machen. In unsere stille Zeit vor Gott beginnen wir intensiv zu beten, weil wir können noch lang klagen über alles, was eventuell falsch läuft. Die Frage an uns ist, was machst du dagegen? Ja, jetzt nicht, dass ihr denkt, jetzt gehen wir demonstrieren, ja? Auto verbrennen oder weiß ich was alles. Sondern auf die Knie vor Gott. Da kämpft ein Christ und er wird Berge versetzen, weil er nicht selbst am Wirken ist, er lässt Gott wirken durch die Seinen. Ja, Gott wirkt. Und lass uns nie vergessen, alles dient uns zum Besten. Gott ruft sein Volk mitten in der Fremde, treu und fruchtbar zu leben. Als Gesandte des göttlichen Friedens. Als Gesandte des göttlichen Friedens. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, in aller Demut sehen wir diesen Ruf an von Jeremia. Ja, dein Ruf durch Jeremia an die Gemeinde, an die Gemeinde in Babel. Du hast sie dorthin geführt und du vermittelst ihnen Hoffnung. Und du rufst, werde zu Segen und betet für die, wo Gott euch hingeführt hat. Und Herr, das wollen wir auch. Wir wollen da ein Segen sein, an dem Ort, wo du uns hingesetzt hast. Und wir wollen jetzt aufrichtig uns diese Frage stellen, bin ich es ja oder nein? Sei es in meiner Familie, Arbeitsplatz, Umgebung, Nachbarschaft, bin ich es ja oder nein? Und Herr, du kennst unser Herz. Und es soll eigentlich ein Ja werden. Und wo es nicht ist, Herr, schenke du Erneuerung und Veränderung. Schenke uns als Gemeinde dieses Verständnis, welche Verantwortung wir haben in unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft. Weil es gibt nur eine rettende Botschaft. Und diese heißt Jesus Christus. O Herr, wir wollen es leben und wir wollen es proklamieren, bis du wiederkommst. Und so beten wir, komme bald. Amen.